In unserer ersten Gästefolge reden wir mit dem Oli von Olis Kohle über das Kohlemachen. Und zwar mit Kohle. Es ist eine sehr spannende Gründergeschichte, vor allem mit einem Markt, den wir viele gar nicht kennen. Zudem tauschen sie sich auch aus, was hätte man vielleicht anders machen können, wenn wir es nochmal machen könnten mit dem heutigen Wissen und welche rechtlichen Themen hätte man vielleicht von Anfang an anders angehen können, ohne jetzt gerade immer ins volle Risiko zu gehen.
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast «Kaffee und Paragraphen» und heute in der allerersten Folge mit der Gästefolge, mit dem Oli. Hi. Und ja, für einmal mal mit Bier, nicht mit Kaffee, weil über ernste Themen, Real Talk, kann man nur mal nicht mit einem Kaffee reden. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Absolut. Hoi Milena, hoi Oli. Ich glaube, darauf stoßen wir gerade mal an. Wir öffnen die Gästefolge. Zum Wohl, Oli.
Zum Wohl miteinander. Ich bin beim Kaffee. Jemand muss eine Kontrolle behalten in dem Ganzen. Oder? Und dann schon schauen, dass das Ganze noch seriös bleibt. Nein, also die Idee ist eigentlich heute, wir wollen uns mal über deine Gründergeschichte austauschen, Oli. Du hast ja mit der ganzen Entwicklung immer mit dem David einen Kontakt gehabt. Aus dem Grund auch, weil ihr euch ja von der Sportholzfällerei kennt und der David in dir ein Talent gesehen hat, das er ja mit Sponsoren oder Sponsoren tut, schon seit langem. Und ja, unter anderem mit rechtlichem Rat. Deshalb sind wir ja da immer mal wieder zusammen unterwegs gewesen, haben euch austauscht und über die Erfahrungen wollen wir heute mal reden. Und ja, als allererstes, Oli, wer bist du, was machst du? Stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo zusammen, ich bin der Oli, 24, wie die Kinder. bin Student, studiere Weltwissenschaften zu Bern. Ich habe mal Forstwagen gelernt und bin dann nebenbei Holzfäller. Holzhacken.
Das ist so der Holz ist dein Ding.
Genau, das ist voll meine Passion, so ein bisschen auf dem Holzweg. Ja, was machst du nebenbei? Ich gehe zwischendurch noch gerne reisen und mache natürlich cool. Holzkohle.
Ja, das ist eigentlich dein, also als Käppli oder Olis Kohle, deine Gründergeschichte. Mit dem bist du sogar jetzt auch bei den Awards unterwegs gewesen, wo du hast können dein Projekt vorstellen. Also man ist schon aufmerksam worden auf dich. Wie ist das alles gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt Kohle zu machen?
Ja, die ganze Idee ist eigentlich 2017 geboren. Da haben wir einen Grillplausch gehabt und haben die Kohle angeschaut. Denkt von Paraguay. Ich als Junge denke, wo ist Paraguay?
Ja, hast du es umdenken.
Herausgefunden, aha, ja, das ist irgendwo in Südamerika. Und dort haben sie eben Rodungen, dies und das, so das Normale, was man halt gehört.
Ja.
Und die ganze Holzkohle die kommt natürlich von Europa und wird bei uns in den Grills verbrennt.
Ja.
Ich komme ja aus dem Holz, habe Forstwagen gelernt. Ich dachte, ja, das kann ich ja gerade so gut selber machen. ja, es ist 2020 geworden und dann hat sich die Idee so ein bisschen gefestigt.
Ja.
Ich habe mein Studium angefangen, konnte herausfinden, wie das läuft mit dem Geschäftlichen und habe gedacht, ja, man wagt jetzt mal den Sprung und macht es einfach. Ja.
Mega cool. Und wie war das dann nachher so gewesen? Hast du einfach mal angefangen? Oder hast du da so ein bisschen einfach gefunden, ich wollte das mal ausprobieren, wie ich überhaupt Kohle herstellen kann? Ich meine, ist ja auch noch ein aufwendiger Prozess, zeitintensiv vor allem herkömmlich. Ich höre, du machst das anders.
Ja, genau. Ich habe eigentlich die herkömmlichen Herstellungsverfahren eigentlich auch angeschaut mit den Erdhäufen. Und dann muss man zwei Wochen dran sein. Und das ist einfach ein riesen Prozess.
Mega.
Ich habe gedacht, da muss etwas Einfaches geben. Und es gibt tatsächlich also Kohlenöfen, wo es eigentlich auch zu kaufen gibt, die deutlich einfacher sind und schon zwei Wochen geht es 6 Stunden pro Durchgang.
Oh.
Ich habe mir dann gedacht, ja, ich kaufe jetzt einfach mal einen.
Ja.
Ich habe mir gesagt, ich ersparte auf so einen Ofen draus da. Da kommt das eben später noch zu mir.
Ja, das klingt riskant.
Ja, vor allem hat er gesagt, hey, gibt es so eine Pyrolysemaschine, so ein Pestel? Ja, wo hast du einen Vertrag gemacht? Ja, wirklich, oder?
Nein, da hat man halt einfach gekauft. Das war auch ein junges deutsches Unternehmen und die haben einem dann ein bisschen über den Tisch ziehen, hat die Maschine anstatt Deutschland gemacht, wie gesagt, irgendwo sonst im Ausland, das Zeug hat nicht verhebt, Garantiegeschichte haben wir gehabt, das Unternehmen dort ist auch noch fast Konkurs gegangen. Aber jetzt, ich glaube, wir haben einen Weg miteinander gefunden. Ich kann jetzt die praktische oder die operative Entwicklung eigentlich für sie machen, von ihren Maschinen. Und wir haben jetzt ein bisschen einen partnerschaftlichen Weg gesucht. anstatt sich auf den Grind zu gehen. Ja.
Das ist aber eigentlich auch noch mega lästig. Das heisst, sie sind beide so in den Startlöchern, beide haben eine Vision und jetzt kann man sich gegenseitig unterstützen und eigentlich so gemeinsam aus dem herauswachsen und Erfahrungen sammeln. Das ist eigentlich mega.
Genau, ja. Also ich glaube, Fehler macht jeder am Anfang. Und,
ja.
Es war sicher nicht persönlich gemeint von ihnen. Aber es ist halt auch blöd, wenn man gerade anfängt, das Zeug geht kaputt und irgendwann die Reserven schrumpft. Und ja,
ja, wie verbreitet sind denn so alternative Holzkohlemachmethoden? Ich bin da ein bisschen im Fachjargon überfordert, aber gibt es so Maschinen auch noch von anderen Herstellern oder sind sie da auch ein bisschen Pionier in dem Ganzen?
Sehr wenig eigentlich, vor allem sehr wenig einfache Maschinen. Es gibt so ein bisschen industrielle Herstellung, die ein paar tausend Tonnen pro Jahr machen und dann die ganze Herkunft kommt so zwischendrin, so kleingewerbliche oder gewerbliche Anlagen, gibt es wie noch sehr wenig oder sehr unausgereift.
Ja.
Und da sind wir wirklich Pioniere.
Das ist eigentlich noch cool. Also das heisst, du kannst jetzt mit ihnen das mitentwickeln, kannst gleichzeitig für dich das im Schweizer Markt ausprobieren, hast da auch den Markt für dich schon erschlossen. Teilweise bist du fleissig dran, oder? Was sind denn vielleicht auch so ein bisschen Synergien, die sich jetzt gerade so in dem Unternehmertum, also eben, sagen wir jetzt mal, Fehler machen, ergänzt für dich aus dem Sport raus? Was siehst du dort so ein bisschen für Sachen, die du kannst mitnehmen vielleicht für das Unternehmertum von deinem Sport?
Ja, ich glaube, gnädig sein, eben mit den Fehlern.
das klingt mega lieb.
Weil man macht wirklich viel Fehler und im Sport macht man das auch. Und solange man sich immer wieder probiert zu verbessern, ist man, glaube ich, auf einem guten Weg und einfach die Ausdauer auch hat,
ja, mega.
Dass man nicht gerade aufgibt.
Ja, ich glaube, dass man wirklich dranbleibt, das ist einfach das A und das O. Ich glaube, viel zu schnell lassen die Leute sich bestätigen lassen, dass halt ein Fehler passiert ist. Man hat es erledigt und man macht nicht mehr weiter.
Ja, und dass man dranbleibt. Eine Niederlage, oder? Wichtig ist, glaube ich, wie heisst es auch nicht so schön, Kröngli richten, wieder Aufstand weitermachen. Und in anderen Ländern ist ja,
wie verbreitet
aus Fehler lernst, oder? Und machst weiter. Und da zum Teil in der Schweiz wird sehr als Fehler angeschaut. Und du bist jetzt, hast es nicht geschafft. Und so, aber eigentlich muss ich anders da schauen. Disziplin dranbleiben, oder? Das ist so.
Ja, so Fehler, eben, wie du sagst, gehören dazu. Sie sind mega wichtig. Ich meine, was willst du dich sonst entwickeln können? Also aus der guten Zeit entwickelt sich selten viel. Was treibt dich denn auch so ein bisschen an, dass du dich entschieden hast, selbstständig dich zu werden? Ist es mehr wirklich die Idee, die dich wie so ein bisschen dazu gebracht hat? Oder ist es immer so ein Wunsch von dir gewesen, dich mal selbstständig zu machen?
Sicher immer so ein Wunsch von mir gewesen. Ich bin immer gerne selbstständig sonst auch unterwegs gewesen. Und komme von einer Bauernfamilie. Wir haben immer schon also eigentlich unser Ding gemacht und sind nicht unter irgendeinem Arbeitgeber gewesen. Und einfach die Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln, sei es gut oder schlecht, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe dann auch mal wie fast einen zu festen Druck, wenn ich unter einem Arbeitgeber arbeite und dort nicht so richtig performe, wie wenn ich es selber mache, dann kann ich mir selber auf den Kopf geben, dann ist es gut.
Ja, aber das ist auch etwas, wo ich sage, nicht jeder kann das, weil ich meine, am Schluss des Tages stehst du auch zu deinen Fehlern in dem Moment und du stehst auch für deine eigenen, also du stehst dazu, dass du verantwortlich bist und du übernimmst dich vollumfänglich, ist ja eher etwas, was selten ist. Ist das etwas, was du von deinen Eltern gelernt hast oder ist das etwas, was einfach dein Charakter ist?
Ich glaube, es ist beides. Aber ich finde das sehr spannend, dass man das eben so kann leben und wirklich die Verantwortung kann tragen. Das ist cool.
Ja, also ich meine, wenn du, sag jetzt mal, selber verantwortlich bist für dich und dein Handeln, das macht dir alles schon mal viel, viel einfacher, weil du bist viel geradliniger unterwegs, oder? Und kommst auch schneller vorwärts.
Genau.
Aber gerade doch mehr so zu meiner nächsten Frage. Was hättest du vielleicht auch gerne vorher gewusst, in dem Kontext, oder generell gewusst, wo du, bevor du gestartet hast? Was sind so die Sachen, wo du sagst, ach, hätte mir das mal jemand gesagt?
Ich glaube, dass man nicht allein ist. Viele Leute haben das schon gemacht und haben ähnliche Herausforderungen gehabt.
Ja.
Und am Anfang habe ich immer gedacht, ja, ich bin da allein, weiss nicht recht weiter und so. Und dass man viel früher zu anderen Leuten geht und fragt um Ratschläge, um Hilfe.
Ja.
Ja, viele Leute sind den Weg schon gegangen und wissen, wo das Pfettnäpfchen sind und wo man vielleicht nicht gerade jedes reintreten.
Ja, so ein bisschen aus anderen Erfahrungen lernen, dass du quasi das eine oder andere auslassen kannst. Und gibt es auch Sachen, um vielleicht jetzt auch mal den rechtlichen Kontext noch reinzubringen, wo du dort gerne schon früher gewusst hättest oder wo du vielleicht sagst, würdest du anders machen in Zukunft?
Das ist natürlich sicher meine Ursünde, dass man keinen Vertrag gemacht hat mit dem, ein deutscher Unternehmer, das wäre sicher cool gewesen, hätte man da das schön geregelt gehabt und ja, da nicht irgendein rechtlichen Vakuum, wo man sich da umeinander bewegt und wo es viel schwieriger wird, oder?
Ja. Ja, aber jetzt halt, wo beide auf den Goodwill vom anderen angewiesen waren, wo man, aber muss jetzt sagen, blaues Auge davon kam, oder? Es hat sich gelohnt, auch mal ins Risiko zu gehen.
Ja, ich glaube, man hätte das gleich jetzt gut können lösen, oder? Wie du sagst, dass man jetzt eine Art Kooperation hat, oder? Man sieht jetzt, du hast gesagt, das ist ein Lieferantenhersteller aus dem Ausland, oder? Man hat da einen internationalen Sachverhalt. Und da hat man durchaus die Möglichkeit gehabt, einen Gerichtsstand in der Schweiz zu vereinbaren und so weiter. Schweizer Recht und hättest du es da prozessieren müssen, hättest du allenfalls im Ausland müssen prozessieren mit einem ausländischen Anwalt. Und das wäre unglaublich kompliziert worden. Also da auch wieder, manchmal lohnt es sich dann auch, irgendwo zu verhandeln und schauen, dass man den Prozess kann vermeiden kann. Und das ist jetzt offenbar auch gelungen. Also, es wird da blauen Augen davon kommen.
Ja. Hellblauen. Ich glaube, wenn du eben einfach so als Mensch, sag jetzt mal, anständig in die ganze Geschichte reingehst und irgendwo am anderen ja nicht schlecht wünschst, ist eigentlich das Gefühl, es kommt auch zurück. Also am Schluss, man sagt immer Karma, aber ich glaube, wenn du in den Wald reinrufst, kommt es auch zurück. Also es gilt jetzt bei dir mehr als sonst. Vielleicht auch, was sind deine grössten Herausforderungen? Ist das jetzt auch gerade das mit dem Vertrag, oder sind das vielleicht auch noch andere Themen, wo du sagst, die haben mir also wirklich recht genommen, jetzt so in dieser ganzen Gründergeschichte?
Ich glaube, schwierig sind so die Kalkulationen gewesen. Am Anfang macht man sich immer so Gedanken, macht Rechnungen und so und Sachen.
Mega.
Und schlussendlich, wenn man etwas macht, dann ist es gleich wieder anders. Mhm. Man muss das immer wieder überarbeiten und schauen, sind meine Preise richtig oder sollte ich wieder oben, wieder runter.
Ja.
Die gesamte Preispolitik, das also ist sehr, sehr, sehr eine spannende Geschichte.
Ja.
Sicher auch herausfordernd, um dort das Richtige zu machen.
Ja, ist auch eine Entwicklung wahrscheinlich am Schluss des Tages. Und bist jetzt aber der Meinung, hast du schon die finale Preisfindung jetzt können machen oder wird das noch ein bisschen Entwicklung geben? Oder was siehst du dort so ein bisschen für die Zukunft?
Ich glaube, ich habe es nicht schlecht drin. Ich habe es nicht schlecht cool entschieden, glaube ich.
Mega.
Und etwas anderes war auch noch so entscheidend war, ist die Findung vom Kerngeschäft. Oder wo will ich genau an? Ich meine, ich mache jetzt Kohle, aber was machen wir mit dieser Kohle? Die kann man in Grill tun, die kann man gut auch im Boden rein tun, die kann man auch für Produktion von Silizium und Co. Das ist ein eher industrieller Prozess. Aber es gibt viele verschiedene Verwendungswege von der Kohle. Und wo gehe ich genau an, am Anfang, um mein Geschäft da zu laufen zu bringen?
Ja, ja, das ist halt jetzt von einem Laien wie von mir, ist der offensichtlichste Teil ganz klar auf dem Grill. Aber ja, stimmt, es gibt ja eigentlich noch ganz andere Bereiche. Und deine Kohle hat eine ganz besondere Eigenschaft, dass sie ja nicht raucht. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen spannend, oder?
Ja, absolut. Sie ist rauchfrei, sie glüht sehr heiß und ist sehr rein, dass sie nicht raucht. Und da macht es natürlich spannend für Gourmet-Restaurants, die im Indoor-Bereich arbeiten müssen,
ja,
wo der giftige Rauch eigentlich nicht unbedingt in der Küche wäre.
Bessere Arbeitsbedingungen, oder?
Genau, wo du kannst arbeiten. Oder auch für den ambitionierten Grilleur, der am Wochenende mal etwas grillieren will und hat dann nicht gerade nach Rauch stinken will in seinen schönen Kleidern.
Ja, dass es keinen Nachbarschaftsstreit gibt.
Oder wenn man in der
Liegenschaft ist und dann hebt es dort an, ich sehe nicht mehr, es schießt da in den Augen, oder? Dann muss man natürlich mal in seine Kohle nehmen, oder?
Ja, aber vielleicht in dem Moment auch noch ein paar Fakten zu deinem Produkt. Also es ist heißer als andere. Wie viel heißer? Dass man einfach vielleicht mal noch Klarheit schafft. Ich weiss nicht, wie heiß eine herkömmliche Kohle ist, muss ich ehrlich sagen. Ich weiss, es ist heiß, verbrennst du die Finger, aber es ist heiß.
Ja, das Spannende ist, da, ich tue jeden Baum einzeln verkohlen und wie das Holz auch verschiedene Eigenschaften hat, hat dann nachher eine Kohle die verschiedenen Eigenschaften, die sie beibehalten. Und zum Beispiel die Rebholzkohle, die glüht um ca. 1000 Grad herum, das ist etwa 300 Grad heißer wie eine herkömmliche Kohle.
Extrem heiß.
Andere Kohlen wie Eichen, Buchen, Eschen, so die Herdhölzer, die sind um 700-800 Grad herum, wo gut 100 Grad heißer ist wie der Rest.
Cool.
Ja, dort ist die Spezialität natürlich, dass man die einzelnen Hölzer kann trennen, wo sonst immer ein Mischfahr ist.
Ja, und da kannst du eigentlich wirklich sagen, das ist jetzt Kohle für 1000 Grad, das ist Kohle für 700-800 Grad. Und wieso raucht deine Kohle nicht und andere schon?
Ja, bei der Holzkohle, das ist eigentlich ganz ein einfacher Prozess. Da hat man den Kohlenstoff, der im Holz drin ist, und dann muss man die Kohle halt einfach genug fest heiß machen, bis das alles andere draussen ist, außer der Kohlenstoff, der Kohlen ist. Und dort ist die Herausforderung natürlich, meistens eine preisliche. Mhm. Je mehr andere Stoffe, die man drin hat, desto schwerer wird Kohle. Kohle wird über Kilo verkauft. Mhm. Erbe hat man dann mehr Kilo pro Holzeinheit Kohle. Und dort habe ich mich darauf entschieden, voll auf Qualität zu gehen. Wirklich nur das beste Produkt abzuliefern. Ich glaube, das ist auch eine Schweizer Mentalität, die man hat.
Ja, ich glaube, das Qualitätsthema, die Perfektion auch. Das ist, glaube ich, wirklich ein Schweizer Ding. Aber Perfektion kann ja manchmal auch anstrengend sein. Wo hat sie dich vielleicht bis jetzt auch manchmal ein bisschen gehindert im Prozess, außer jetzt bei deinem Produkt?
Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Eben so Entscheidungsfindungen. Wie viel Mal kann man sich über die gleiche Sache Gedanken machen? Und irgendwann muss man es halt einfach machen. Auch wenn es vielleicht nicht gerade das Beste ist. Aber ja, dort habe ich sicher am Anfang zu viel gezögert.
Ja.
Also so eine Lieblingsgeschichte von mir ist Sackgrösse aussuchen. Wie viele Kilo hat man in so einem Kohlensack? Und da kann man natürlich von 1 bis 20 kann man da jede Zahl aussuchen. Und schlussendlich hätte man sich einfach mal für etwas festlegen müssen.
Ja. Wie lange hat denn die Entscheidungsfindung gedauert?
Ich habe sicher 3 Monate an dem
rumgepackt.
Ja, es ist peinlich, wie lange es gegangen ist.
Ja, aber es ist wirklich noch berechtigt. Ich meine, 1 Kilo ist ja in dem Sinn, dann hast du vielleicht tiefen Preis für das eine Kilo. Das kannst die Bereitschaft, dass man einfach mal einen kauft, ist extrem hoch vielleicht. Also ich verstehe dich eigentlich schon. Es macht schon Sinn, dass man dort sich das gut überlegt. Aber vielleicht gerade so zu dem Punkt auch. Was sind denn so deine lehrreichsten Fehler gewesen? Also was ist dein Fehler, oder sagst, würde ich auf keinen Fall missen wollen, so ein bisschen, wo du extrem wichtig findest für deine Entwicklung, für deine persönliche?
Sachen ruhiger angehen, oder?
Ja.
Und wirklich mit diesen Fehlern leben zu lernen.
Yeah.
Sei es egal, was führt, dass man nicht mehr gerade hässig wird, weil man etwas der Bach ab ist, sondern es ist halt einfach so, man muss jetzt irgendwie eine sachliche Lösung dazu finden. Das ist eben sicher die grösste Lektion, die ich aus dem Ganzen rausgezogen habe.
Yeah.
Und sonst natürlich viele so Planungssachen, wie dass man etwas plant, eben Entscheidungsfindung, dass man schnell auf eine strukturierte Entscheidung kommt, das Ganze ein bisschen gliedern, aufschreiben, ein bisschen ein System reinbringen. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig.
Mega. Hast du gesagt, einen Sparringpartner, um die Entscheidungen zu finden? Oder machst du es meistens mit dir aus?
Ich mache viel von mir aus. Zwischendurch für grosse Entscheidungen frage ich auch noch die Eltern, was sie so meinen. Oder der David habe ich auch schon gefragt, was er so davon meint. nur zum einmal den Überblick haben. Ich glaube, Entscheidungen ganz allein fällen ist immer schwierig. Das ist schön, wenn man noch eine zweite, dritte Meinung dazu hat.
Ja, ich glaube, es hat etwas Hankerum, wo man auch schauen, dass dann nicht wieder Zielmeinungen reinkommen, oder? Was dann wieder verwirrt. Man muss auch schauen, dass die dir deine Meinung geben, eine qualifizierte Meinung abgeben können. Nicht, dass die am Schluss noch mehr schlaflose Nächte kosten, die ganze Geschichte, oder? Ja, was sind denn generell so deine Erfahrungen mit der Start-up-Szene jetzt gewesen, so in der Schweiz, oder wo du jetzt einfach gemacht hast? Auch was Fehler angeht vielleicht.
Ich finde das sehr, sehr spannend, die ganze Start-up-Szene. Am Anfang ist es mir fast ein bisschen bizarr vorgekommen. Ich komme so aus einem ländlichen Raum, sehr bürgerlich geprägt, bodenständig. Und die ganze Start-up-Szene ist sehr, sehr motiviert, schon fast euphorisch zum Teil. Und zuerst mal mit dem können leben, dass die Leute so energiegeladen sind und so Vollgas machen. Und so. Einfach, es war sehr speziell, sich damit irgendwie abzufinden oder reinzugewinnen. Mhm. Es ist sehr, sehr spannend. Mir gefällt das mega, der Aufbrecher, der Spirit, oder der Spirit, den man halt da wirklich hat oder den man spürt in dieser Start-up-Szene.
Ja, das glaube ich. So die Motivation und so, man will etwas ändern, man will etwas machen und dort so ein bisschen sich mitziehen lassen, ist wahrscheinlich cool. Ich kann mir vorstellen, ländlich ist vielleicht manchmal auch, dass die Leute vielleicht ein bisschen konservativ eingestellt sind und finden, willst du das wirklich machen? Hast du auch so Erfahrungen gemacht?
Ja, sicher, es ist genau so, dass man konservativ ist und dass man da vielleicht lieber bei dem Alten bleibt, was wir immer gemacht haben, weil man weiss, das funktioniert natürlich auch. Also das ist jetzt überhaupt nicht generalisierend.
Nein.
Aber es ist so ein bisschen da, was ich erlebt habe. Ja. Und schlussendlich, wenn man es dann macht und wenn die Leute merken, das ist eine coole Sache, dann ziehen wir natürlich auch mit, das ist cool.
Das ist so. Ja, ländlich ist ja eben konservativ, nichts verändern, lieber etwas Schlechtes behalten. Wie haben Sie jetzt dem gegenüber reagiert, dass du wirklich so ein Qualitätsprodukt jetzt rausbringst, das halt auch mehr kostet? Hat man dort das zuerst kritisch gesehen oder wie ist das gewesen? Wie sind die Reaktionen gewesen?
Das Verständnis ist relativ hoch. Weil es halt ein Schweizer Produkt ist und es kommt nicht aus Namibia oder Paraguay.
Das ist dann die Sympathie, die du schon hast, oder?
Das ist wirklich die Sympathie, die man abholen kann. Und die Leute sind auch gerne bereit, ein bisschen mehr für das zu zahlen.
Mhm.
Das
Das ist aber cool. Was haben deine Eltern gesagt, die gesagt haben, du willst jetzt Kohle mit Kohle machen?
Ja, das Mama war überhaupt nicht begeistert. Sie hat gesagt, ja, nein, du musst studieren, das musst, da mit der Note und Zeug, das klappt nicht. Und sie hat mit der Note und alles, also ich mache mein Studium auch gut fertig, das geht auch mit einem Unternehmen.
Ja, du kannst ja gut lernen by doing, oder?
Genau, ja, also, es sind wirklich viele so Fallstudien, die ich für das Studium mache, aber gleichzeitig auch für die Kohle. Es hat viele Synergien.
Mega.
Macht wirklich Spass. Und ich komme dort auch vom Studium sehr viel Unterstützung über.
Mega.
Vom Entrepreneurship-Team, yeah, wo einem ein beratend Visite wirken, das ist cool, ich lese.
Wie ist denn das abgelaufen? Sind sie auf dich zugekommen, wo sie gemerkt haben, hey, der macht was? Oder ist das noch häufig bei uns, dass Studenten nebenbei schon was aufziehen? Oder wie ist das?
Mich tun es sehr wenig. Generell Wald und die Forschbranche ist relativ träge mit Innovation. Man merkt, das ist sehr, sehr viel öffentlich. Man behalten gerne Strukturen bei. Und es gibt wenig private Unternehmen, die auch Innovationen würden fördern würden.
Ja.
Darum finden sie es vielleicht auch cool, dass jetzt endlich mal jemand etwas probiert.
Ja, ja, cool. Also das heisst, du bist eigentlich, kommst eigentlich gerade jetzt in den Genuss von dieser Trägheit, weil du jetzt mal sagst, hey, ich packe das an und die feiern das auch. Also ich meine, die haben dich auch eben für Awards vorgeschlagen, nehme ich an. Ist das wahrscheinlich auch dort aus der Richtung, dass du eigentlich schon hast können, an vielen Orten jetzt auch erzählen, was ja, genau, du machst,
sie,
oder?
Sie pushen einem natürlich mega und helfen einem überall, wo man Probleme hat. Das ist cool.
Ich habe das auch noch erfrischend gefunden bei diesen Pitch-Events, Startup-Events. Viele haben irgendwie so eine App oder einfach etwas IT-mässiges und du hast etwas Handfestes. Und das hat dann auch so Emotionen ausgelöst. Oder? Jeder kennt das vom Grillen. Oder?
Yeah.
Das ist wirklich etwas, man kann das, damit sich identifizieren. Und das ist einfach so erfrischend gewesen und du bist rausgestochen. Du bist da wieder IT-Sachen. Ja.
Wie hat sich das angefühlt, so plötzlich auf der Bühne zu stehen? Gerade wenn du so sagst, ich komme aus dem Ländlichen und jetzt musst du das um einen Convention führen stehen.
Ich hätte es natürlich von Nervosität einfach läuft. Ich habe das ja, ich bin mega nervös. Viele Startups haben Sachen mit AI gemacht, grosse Teams, yeah, Doktoranden und. Und da bin ich halt einfach der Oli, der mit seiner Kohle hat. Und ja, schon, am Anfang schon ein bisschen simpel vorkommen. Aber
eigentlich sagen, überhaupt nicht. Ich meine, ja, du hast ein Produkt, also du hast ein MVP entwickelt, sag jetzt mal, wenn man es aus dieser Sprache nimmt, wo ja perfekt ist mittlerweile. Also ich meine, das muss man zuerst mal schaffen und am Schluss des Tages hast du den gleichen Prozess hinter dir, wie sie auch. Du hast auch zig Fehlversuche, Tests müssen machen, Maschinen perfektionieren. Also ich finde, es wirkt vielleicht im ersten Moment simpler, aber eigentlich, wenn man so will, überhaupt nicht.
Ja, und das Feedback vom Publikum war auch cool, dass ich einen Applaus zahlt. Es ist cool, ja. Es war wirklich lebendig.
Das glaube ich. Man muss aus der Komfortzone rausstehen, mal von wildfremden anstehen und darüber reden, ist wahrscheinlich schon noch tough. Also ich kann mir das vorstellen, also nie müssen oder dürfen machen. Ich finde es mega lässig. Vor allem einfach, dass mal eben etwas anderes ist. Ich habe das Gefühl, es mischt wirklich auf. Was sind jetzt so deine Erfahrungen, nachdem du dort wieder weggegangen bist? Was hast du für dich an sich mitnehmen?
Ganz Schwieriges war, wir mussten einen 3-Minuten-Pitch machen, dass wir eine Geschäftsidee wirklich auch auf 3 Minuten abbrechen,
ja,
und komplett alles erzählen.
Ja.
Vor- und Nachteil und noch den ganzen Rundum, wie viel Potenzial das hat und.
Ah, krass.
Und dass man das wirklich einbringt. Für selbst habe ich auch viele Stunden investiert.
Ja.
Ich meine, für lächerliche 3 Minuten kann man sagen, so viele Stunden drin investieren.
Ja, aber ist halt interessant, oder?
Genau, dass man das wirklich rausdestillieren kann. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich davon geholt habe. Was ist meine Essenz?
Ja.
Zu was kommt das Drucksfazit eigentlich?
Ja, ist eigentlich noch cool. Klar, du hast jetzt das für etwas anderes machen müssen, aber jetzt hängt herum, wenn du irgendwo musst kurz erzählen, an einer Messe, wo du irgendwo jemand auf den Weg läufst, du kannst in 3 Minuten erzählen, was du machst, inklusive allem drum und dran, oder?
Genau, also ich hoffe es immer, ja.
Jawohl, das sitzt, da wirst du wahrscheinlich so geübt haben, bis das wirklich drin ist. Dann so eine spannende Frage, zumindest aus meiner Perspektive, ist für mich immer, wenn du heute noch mal könntest starten, mit der heutigen Erfahrung, wie würdest du heute starten?
ich würde deutlich strukturierter dran gehen. Ja. Ich würde David gerade von Anfang an einbinden und ihn so ein bisschen in meine Pläne
einweihen.
Ja. Und er kann mir dann vielleicht sagen, wo ich zwischendurch muss aufpassen muss und wo wir vielleicht zwischendurch zwei, drei Sachen könnten anschauen miteinander.
Aber denkst du nicht auch, dass dann vielleicht gewisse Sachen gar nicht so schnell zum Fliegen kommen wären, weil vielleicht dann gewisse Sachen nicht den Mut, sag jetzt mal. Ich sage, manchmal ist ja nicht so viel darüber nachdenken, macht dich auch mutiger. Hast du das Gefühl, das hätte dich vielleicht auch gewisse Sachen gehindert?
Also bei der Kohlensäcke-Auswahl hast du jetzt auch Zeit, oder? Immer weg von mir.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube es eher noch weniger.
Ja.
Also ich bin generell einer, der die Zeug einfach macht. Und es hilft mir aber schon, wenn jemand nebendran steht, wo zwei, drei beratende Worte noch dazugeben kann.
Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, was ich immer wieder sage, in anderen Podcast-Folgen, oder? Es geht ja nicht darum, dass man etwas bis ins Detail, ins hinterletzte Detail abklärt. Also es hat immer ein Restrisiko, es geht ja mehr darum, und so sehe ich mich auch so als Sparring-Partner, um so ein bisschen sagen, da musst du aufpassen, da müssen wir vielleicht irgendwie zumindest irgendwie rudimentär etwas verschriftlichen mit jemandem, wo du zusammen schaffst und so weiter. Ohne dass man es aber jetzt overengineert, oder? Es ist ja immer wieder der Spruch, dass die Anwälte zu dir Businessverhinderer, so werden es dann nicht generell wahrgenommen bei grösseren Organisationen. Wenn es dann in der Rechtsabteilung ist, dann kannst du nächstes Jahr nochmal kommen. Aber eben, wir wollen es ja anders machen und ich glaube, das ist dann kein Grund, wieso das die verlangsamen, oder? Aber eben, du hast so ein Vier-Augen-Prinzip und so einmal eine andere Perspektive. Du bist ja völlig in deinem Ding rein. Du hast deine Vision, deine Kohle und so. Aber einfach mal eine andere Perspektive, das ist sicher nicht schlecht. Oder sei es jetzt von einem Jurist oder auch von einem Finanzler oder von einem Marketingmensch. Das ist auch das. Also letztlich, du bist ja alles in Personalunion. Das wurde schon gesagt, mit der Kalkulation, oder? Du hast das selber irgendwie müssen, mit den Zahlen jonglieren. Mit den Webseiten, oder? Also das hast du dann auch irgendwie selber müssen machen und auch Sales, oder? Wie du da Köche oder wer auch immer die Abnehmer zugehst, das ist alles, musst du dir selber überlegen, oder? Ja.
Was machst du eigentlich von all diesen Rollen, die du hast am liebsten?
Das Verkaufen.
Wirklich?
Ja, das
ist so gut, weil das ist bei so vielen, es ist so das Thema, das ist wirklich deine Passion in dem Fall, einfach auch das überbringen, was du jetzt auch gemacht hast, oder wieso?
Ja, wirklich auch die Freude gesehen, wie man jemandem weiterhelfen kann, wie man seinen Tag verbessern kann.
Geil.
Und mir freut das. Wenn die Leute Freude haben, habe ich auch Freude.
Mega cool. Ja, und in dem Zusammenhang vielleicht auch, was steht so ein bisschen als nächstes an? Was hast du jetzt vor als so ein bisschen nächste Etappe?
Ja, als nächste Etappe kann man sagen, der Grillmarkt in der Schweiz ist irgendwo durch, oder der Grillkohlenmarkt in der Schweiz ist irgendwo durch begrenzt.
Mhm.
Und das nächste grosse Ziel wäre dann zum Kohlemachen, zum im Boden nieten, als Bodenverbesserungsmittel, so als Düngerhilfsstoff. Und dort ist der Sky's the Limit. Ich würde gerne weltweit expandieren und wirklich gross werden. Das wäre cool.
Richtig cool. Und was bedeutet das genau? Vielleicht einfach mehr noch zum Verständnis für mich. Also, was müsstest du dann anders machen mit der Kohle? Oder machst du Kohle genau gleich wie jetzt, aber ein anderes Einsatzgebiet? Oder was verändert sich von der Machart oder von der Zielgruppe?
Man würde sie sehr ähnlich machen. Der Herstellungsprozess ist relativ ähnlich. Es gibt ein paar Parameter, die man kann anders machen kann, dass sie noch ein bisschen weniger rein ist oder ein bisschen grössere Porenstrukturen hat und. Das sind technische Prozesse. Aber von den Kunden würde sich sicher ändern von eher Privatkunden und kleine B2B-Kunden, dass man dann wirklich Grossabnehmer geht, hunderte von Tonnen. Und das Spannende eigentlich an der Kohle ist, dass sie, wenn man sie nicht verbrennt, sie speichert CO2 über Tausende von Jahren. Und dann kann man CO2-Zertifikate verkaufen, die übrigens eine der hochwertigsten sind auf dem heutigen CO2-Markt. Ja.
Also quasi alle, die Bäume verkaufen, können in Zukunft Holzkohle-Zertifikate verkaufen. Also Bäume, die eigentlich
verkohlt sind,
die dann eigentlich noch viel, viel mehr für die Umwelt tun. Auch.
Genau, man hat dann eigentlich den Effekt, dass die Nährstoffe besser speichert, dass die Wasser besser speichert und nebenbei eben nehmen sie effektiv CO2 aus der Luft aus und es ist nicht mehr in der Atmosphäre.
Ja. Und wer ist dort dein Hauptgegner, sage ich, oder Konkurrent in dem Markt? Wer ist dort schon drin oder auf wer triffst du dort?
Es gibt etwa 100 verschiedene Startups, würde ich sagen, maximal auf der ganzen Welt.
Oh, wow.
Aber das ist natürlich ein riesen Wachstumsmarkt.
Yeah.
Da von 13 bis 200 Milliarden Marktvolumen Wahnsinn. Auf der Welt. Und da hat es auch noch Platz für mich oder noch zwei, drei andere. Es ist wirklich kein Wettbewerb um mich im Moment. Das ist mehr eine Partnerschaft in dieser Pflanzenkohlebranche.
Aber wo man eigentlich wirklich sich gegenseitig unterstützt, weil man den Bedarf, der eigentlich in Zukunft rum ist, gar noch nicht so easy peasy kann decken, sondern man muss ihn zuerst mal überhaupt stemmen können. Einfach.
Absolut, ja. Es ist klassische Wachstumsmärkung, wo es miteinander am Anfang partnerschaftlich
cool sein,
um das überhaupt bekannt zu machen, groß zu machen. Ja.
Was genau würdest du dann machen? Also ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, das heisst, die Kohle kommt im Boden rein. Mhm. Und von wem wird die reingebracht? Wie tief reingebracht? Was kann man sich da darunter vorstellen?
Ja, die kann man verschiedene in die Erde reinbringen. Zum einen kann man es den Tieren verfüttern, zum Beispiel auch den Haustieren. Dann geht es ihrem Magen noch ein bisschen besser und die Kohle lässt sich schon mit diesen Nährstoffen ein.
Also eigentlich Aktivkohle, oder irgendwo?
Ja, es ist ähnlich wie Aktivkohle. Aktivkohle ist meistens aus fossiler Kohle gemacht. Mhm. Und Pflanzenkohle ist etwa halb so porös. Mhm. Immer noch etwa Tennisfeldprogramm, also Oberfläche, die es hat. Und da hat man die ganzen verschiedenen Eigenschaften, die so cool sind. Und das habe ich die Frage vergessen.
Du, es passiert am besten. Nein, wie sie im Boden reingebracht wird. Kohle generell. Also wie tief auch vor allem.
Ja, dort geht es vor allem darum, dass man sich die oberste Bodenschicht hier tut, dort, wo die Pflanzen ihren Nährstoff herholen. Das kann man machen über die Tiernahrung, also dass man das Tier gibt und dass dann der Kot noch auf dem Feld landet.
Quasi wie ein Dünger.
Genau, oder dass man es mitkompostiert etc. Mhm.
Und kann man das dann quasi, sind dort Landwirtschaft in Abnehmer, in dem Fall auch ein bisschen, oder?
Landwirtschaft und Gartenbau sind dort wahrscheinlich die grössten Abnehmer. Ja. Dann gibt es etwas in urbane Gebiete, Städtebau, wo es darauf ankommt, dass die Stadtbäume halt in der Stadt ein bisschen begrenzt sind und nicht so einen schönen Lebensraum haben. Und durch die Kohle werden die Überlebenschancen gesteigert.
Das ist eigentlich mega genial. Das heisst, der Nährstoffgehalt wird dann auch durch das erhöht und gleichzeitig aber auch einfach die ganzen Benefits, die du noch mitnehmen kannst.
Genau, also es ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, kann man sagen. von der Carbon Removal Technologie.
Mega spannend.
Ja, das ist natürlich ein riesen Markt, das ist Wachstum. Ich glaube, das ist auch die Zukunft.
Ja.
Und Grillkohle ist wirklich da, um sich etablieren, um zu schauen, wie läuft der ganze Produktionsprozess und um dann nachher den Deckel durchzustarten.
Ja, und dann brauchst du ja eigentlich dann auch die Maschinen, die dann die hunderte Tonnen im Jahr können produzieren, oder?
Genau, ja.
Was heisst das für dich? Dann musst du Hallen anmieten, dann musst du ganz anders anfangen zu denken, oder?
Ja, dann müssen wir das ganz anders aufstellen. Meine Idee ist dort, weggehen vom Holz, wo man von den Bäumen, die man muss fällen muss, sondern mehr zu dem gehen nach einer Naturkatastrophe. Man hat extrem viel Abfallholz, das muss weggeschafft werden. Und heutzutage wird ein Großteil verbrennt.
Yeah.
In offenen Feuer hat noch viel Staubemissionen, Feinstaub und. Und dass man das einfach kann zu Kohle verwandeln kann. Dass man eigentlich den Abfall weg hat und dann gerade noch die Kohle dazu.
Also eigentlich richtiger.
Training, oder?
Genau.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich jetzt, sag jetzt mal, vom Volumen her nicht so substanziell, aber also ich denke, es ist ein Zyklus. Aber das ist eigentlich noch cool, das heisst wirklich so Zyklusdenken, oder? Was du da hast, so eine Zyklusentwicklung.
Absolut, dass man die Kreislaufwirtschaft tatsächlich mal kann leben kann.
Ja. Das wäre schon cool. Mega cool. Ja, da denke ich, da kommst du in ein Gespräch. Ich banal denke, ja, wir reden jetzt über Kohle, wir reden über B2B-Themen, aber eigentlich, sag jetzt mal ganz banal, könnte man noch die Welt retten, was so schnell dabei, oder?
Ja, da sicher dazu beitragen,
ja. Ja, cool. Ja, und es sind vielleicht einfach auch noch zum David auch noch ein bisschen zu Wort kommen oder euch zusammen. Was ist die Zusammenarbeit mit dem David wichtig und was ist für dich rechtlich auch in Zukunft, wo du sagst, sind solche die nächsten Schritte, wo du denkst, würdest du jetzt auch gerne angehen?
Also was ich an der Zusammenarbeit mega schätze, ist, ich komme einmal mit irgendeinem Knäuel von einem Wirrwarr und erzähle ihm da irgendetwas oder irgendetwas am Kopf und der David kann mir dann noch genau sagen, um was das eigentlich geht und was es die wichtigen Punkte da sind zum Angehen und was man dort auch gerade machen kann. Das schätze ich sehr.
Und dass es auch in dem Sinn pragmatisch dem Fall auch angeht, oder? Dass es nicht nachher dir noch mehr Knäuel zurückgibt, sondern dass es wirklich entwirrt.
Ja,
ist ein cooles Kompliment. Also ich meine, sagt immer, Anwälte sind Wortverdreher und dass wir haben in dem Fall ein Exemplar, das wirklich mal nicht ist.
Wir sind lösungsorientiert, aber wir sind quasi, ja, oder? Absolut, ja. Aber ja, ich glaube, jetzt bist du ja noch eine Einzelfirma, oder? Mehr oder weniger. Du bist ja eigens von unten gesagt. Also, wenn du das willst, grösser machen, ist dann auch die Frage mit einem Team, oder? Wie willst du das zusammen machen? Wer ist im Team? Brauchst du allenfalls eine GmbH oder eine AG oder etwas, oder? Gerade wenn du dann irgendwie musst investieren musst, um dich ein bisschen absichern. Oder? Ich glaube, das sind dann so Fragen, die ich für dich stellen kann.
Das ist genau das, ja.
Ja, ich denke, also man kann eigentlich wirklich sagen, du bist jetzt ganz am Anfang. Der Holzweg hat sich für dich als einen extrem spannenden Weg herausgestellt. Es ist immer so ein bisschen ein Sprichwort, bist du am Holzweg im Sinne von auf Abwägen. Du bist auf einem anderen Weg, definitiv, wo die wenigsten dich damit auskennen. Aber es ist extrem spannend. Und wenn man dann noch sieht, was die Zukunft für dich bringt, what up? Also hast du da echt Nische gefunden, die eigentlich gigantisch kann werden oder wird werden, auch jetzt in dieser Zukunft. Was spielt denn eigentlich noch Ohlis Kohle für jetzt den Gourmet-Bereich dann für eine Rolle? Also es würden eigentlich dann fast schon zwei Geschäftsbereiche sein, wenn man das jetzt mal so anschaut, oder?
Ja, das werden sicher zwei Geschäftsbereiche dann werden.
Ja.
Ich will die Kohle beibehalten, ich finde es ein super Produkt. Und mega. Es hat auch dort schon einen grossen Impact, eben, dass man keine importierte Kohle muss nehmen, von irgendwo, und dass wirklich die Qualität sehr hoch ist. Ich glaube, da gibt es auch einen Markt dafür.
Absolut.
Nur eben dann das grosse Wachstum liegt dann wahrscheinlich schon im anderen.
Ja, ich glaube, die Sensibilisierung, oder, dass man eigentlich nicht mehr unterstützen will, dass Holz gefällt wird, extra für sein Essen. Und ich meine, das ist jetzt Nachhaltigkeit, dass man nicht mehr will, dass irgendwelche Amazonaswälder abgeholzt werden. Ist jetzt zum einen fürs Soja, also fürs Futter, aber ich glaube auch für die Kohle ein Thema, wo die Leute mehr darauf anwenden dachten in Zukunft. Also ich denke, so oder so hast du ein spannendes Thema. Ist sicher auch interessant, so von der Diversität, auch von den verschiedenen Menschen, die dann wirst zusammenarbeiten. Also da denke ich, wird noch die eine oder andere Herausforderung geben. Also ich würde sagen, in zwei Jahren reden wir noch mal, oder?
Ja, sicher.
Ja, ich danke vielmals und ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen mit den Geschäften, mit der rechtlichen Entscheidungsfindung, die ihr gemeinsam treffen könnt, vor allem die Rolle in der Entwicklung. Also das wird extrem spannend. Danke fürs Gespräch und für die Einblick.
Bleibt mal dran.
Macht
danke
das. Mir.
Danke, Roli. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch vielmals für die Einladung. Merci, dass ihr kommen konntet.
Danke.
Kaffee und Paragraphen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.